Herzlich willkommen zu Imagine All the Agents. Ich sitze hier heute mit Sabine Fischer, und sie wird sich gleich selber kurz vorstellen und ein bisschen was zu sich erzählen. Sehr umtriebig, sehr wild, schon immer gewesen und Urbird, sogar schon Vorbird.
Toll.
Ne, Sabine, du warst ja im Rahmen der Gründung, oder seit schon weit vor der Gründung kennen wir uns und hast uns begleitet und tatsächlich auch unser Logo sortiert. Mhm. Daran erinnere ich mich, dass wir haben ja so drei Kreise mit so Trennungen drin, mit so Brüchen. Und ich will das jetzt gar nicht detaillieren, aber du hast gesagt, nee, die müssen in eine andere Reihenfolge, aus dem und dem Grund. Und das war so cool, dass tatsächlich das Logo nicht so wäre, wenn es dich nicht gegeben hätte. Aber vieles andere bei Birds wäre auch nicht ansatzweise so geworden und gewesen, wenn es dich nicht gegeben hätte. Sabine, wer bist du? Warum bist du heute hier?
Also zuerst mal danke, und ich bin, es macht mich gerade wirklich richtig stolz. Man sieht ja oft nicht unbedingt die Spuren, die man hinterlässt. Also ich weiß, dass wir uns verstehen und dass wir hohes Interesse aneinander haben und ich die Birds-Arbeit toll finde, aber so Urbird macht mich jetzt wirklich gerade stolz. Ich gebe jetzt mein Bestes. Das finde ich wirklich richtig gut. Wer bin ich? Ich bin Professorin für Ideenökonomie. Das ist so alles selbst erfunden, bis auf die Professorin. Also ich habe tatsächlich mal promoviert und habe eine Honorarprofessur an der UdK in Berlin, weil ich in meinem Leben sehr frühzeitig angefangen habe, im digitalen Umfeld zu arbeiten und sehr früh gefragt wurde, ob ich das, was ich dort mache, anderen vermitteln kann. Also ich habe mein Leben damit zugebracht, in Agenturen oder auch selbstständig dann digitale Projekte zu entwickeln für meine Kunden und gleichzeitig sozusagen aus dieser Arbeit, die ja dadurch gekennzeichnet war, dass jeden Tag irgendwas Neues erfunden wurde und es wird ja heute noch. Also wir sind ja permanent dabei, Ideen zu entwickeln, zu erfinden, das Wissen zu nehmen und für andere zu übersetzen in ein Lernen. Also was mache ich da eigentlich und wie können andere das lernen? Und das hat mein Leben ganz stark bereichert, dass ich immer das, was ich tue, übersetzen musste in ein Vermittlungsformat. Weil ich dann Fehler sehe, Unstimmigkeiten sehen kann und manchmal auch Dinge sehe, die ich bei der Arbeit gar nicht erkannt habe, nämlich wie absolut unfassbar großartig das ist, was wir da gerade machen. Und das ist halt so wie so ein Bewertungssystem geworden. Und es hat sich im Laufe der Zeit, bin ich mehr in der Lehre gelandet, mache auch noch meine Beratungsmandate, aber und ich habe auch in dieser Zeit dann irgendwann mein Forschungsthema entwickelt, nämlich zur Frage, was ist eigentlich eine Idee und wenn ich das weiß, was kann ich mit dem Wissen anfangen? Und rund um diese Ideenfrage hat sich ja so ein Thema von Logik von Ideen entwickelt, die DNA von Ideen mal zu erkennen, Themen wie Habit Hacking, und das macht jetzt meine Welt aus und das lehre ich an ganz vielen Hochschulen im In- und Ausland, weil es einfach spannender ist, sich zu bewegen, und ich immer Angst habe, dass wenn ich irgendwo bleibe, dass ich einroste.
Ja,
eine lange Geschichte.
Eine lange Geschichte. Wir werden auch nicht überall eintauchen können, so gerne ich das machen würde. Aber ja, ich meine, wir haben ja schon an vielen Stellen immer mal zusammen was gemacht oder durften dich ja auch in deiner Lehrtätigkeit da immer mal mit Impulsen zu KI und Co. unterstützen, beispielsweise hier an der UdK in Berlin und so. Aber ich fange mal irgendwo an. Also ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Themen. Ich versuche, die mal ein bisschen zusammenzuknüpfen. So in diesem Raum aus Idee, dann dass das mich umtreibt, so dieses vor der Idee, Vorstellungskräfte, dann aber auch das Thema Lernen, wie du ja sagst, ne? Vermittlung, Lernen, also wie können wir da was machen? Und dann ja, KI, ne? Also irgendwo auch KI beziehungsweise Mensch und KI in einer wie auch immer gearteten und wie weit auch immer entfernten Zukunft. Und so in diesem Viereck, in diesem Vierklang, ja, wollen wir uns mal so ein bisschen bewegen. Ich fange aber mal ganz einfach an, auch wenn es wahrscheinlich die schwerste Frage ist heute an dich. Was ist denn eine Idee? Also kannst du das, ich meine, es ist, glaube ich, ganz schwer, weil du dich da so viel mit beschäftigst und das auf so viele Arten beantworten kannst, aber kann man es einfach beantworten und sagen, ja, eine Idee ist grundsätzlich so das?
Ja, ist dann die Frage, ob es so einfach verständlich ist. Also eine Idee, wenn man es mal ganz ernst nimmt, ist ein erhöhtes Herzklopfen. Eine Idee ist, also das löst es aus. In mir geht etwas vor, ich habe gerade einen Gedanken, der einen Zustand zum Besseren ändern wird. So, und das ist dieser Heureka-Moment, das ist die Aufregung. Ich hab's. Das ist die Idee. Dieser Moment.
Das ist toll.
So, und
also was sehr Körperliches und zutiefst Menschliches dann letztendlich.
Absolut.
Ja, das ist toll. Ja.
Absolut. Und das ist vielleicht so dieses Aufkommen, das aufkommende Moment, ich hab's. Und dann passiert etwas, es kann ja sein, dass es eine Idee ist, die ganz kurzfristig umsetzbar ist. Also ich weiß absolut nicht, was ich trinken soll. Und irgendwann sagt jemand, wir haben noch Orangensaft. Ich hab's, ich mische den Orangensaft jetzt mit Milch. So, von mir aus. Das
widerlich,
kann ich
widerlich.
Ja, das könnt ihr aber schnell umsetzen und gut ist. Es gibt aber natürlich jetzt so Ideen, an denen man schon ganz, 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 ganz lange hat man an Problemen gearbeitet und man weiß wahnsinnig viel über das Problem und man hat immer noch nicht diesen Lösungsmoment. Und auch da kann so eine kleine, schnelle Drehung etwas herbeiführen, was aber noch nicht wirklich hundertprozentige Sicherheit bedeutet. Und dann heißt es, ich habe mich wahnsinnig lang mit meiner Aufgabe beschäftigt und jetzt muss ich mich damit beschäftigen, ist die Lösung wirklich die Lösung für diese Aufgabe? Ist sie das wirklich? Und da kann man sich extrem lange mit beschäftigen, gute Ideen, auch gerade jetzt so diese sogenannten großen Ideen, also sind, die brauchen ganz, ganz, ganz viel Energie und sie brauchen diesen Wirt. Also jede Idee braucht jemanden, der an sie glaubt.
Ja, das finde ich. Ja, genau, das ist dann ja auch wieder dieses Körperliche letztendlich. Ja. Ne? Also es
macht wie ein Wirtstier.
Ja, ist schön. Ich finde auch immer super, wenn ich mich als Wirtstier fühle. Nein, aber ich verstehe das und ich finde das toll. Was ich mich nur frage, jetzt mal, und ich weiß, du wirst da eine sehr, sehr klare Meinung zu haben, aber ich sag mal so, jetzt sind wir ja bei mir auch ganz oft in so einer Businesswelt. Ne? Und dann gibt es so Ideenworkshops, weißt du ja auch, Brainstormings, ne? Wie auch immer man die nennen will, mit welcher Methodik auch immer. Und da wird ja versucht, innerhalb von einer definierten Zeit, also vor allen Dingen mit einem Zeitfenster und einem definierten Personenkreis, ja oft auch möglichst viele Ideen zu produzieren.
Ja.
Und ich wage jetzt mal zu behaupten, keine oder ganz wenige dieser Ideen machen dieses ich hab's. Weißt du? Also das ist ja nichts Körperliches, was da stattfindet. Ich meine, die sind natürlich körperlich anwesend, das hoffe ich zumindest. Ja, und heutzutage nicht mehr, ist ja alles virtuell, aber du weißt, was ich meine. Aber das kommt ja gefühlt in diesen Workshop-Situationen eher aus dem Kopf als aus dem Körper. Warum machen wir das dann? Also warum, oder ist das überhaupt sinnvoll? Ist es überhaupt sinnvoll, solche Workshops zu machen, wenn man ja eigentlich sagt, naja Leute, wir wollen doch eigentlich die Idee. Und die Idee entsteht doch in einem Wirt und erzeugt ein Körpergefühl und ein Körperbewusstsein. Und das kannst du ja höchstwahrscheinlich in dieser Stunde, die wir hier zusammensitzen, mit einem Whiteboard nicht erzwingen, oder? Also das.
Nee, also das kann man nicht erzwingen. Aber ich würde immer sagen, also auch in so einem Workshop, es kann sein, dass wenn 20 Leute zusammensitzen, Workshop machen und Ideen haben, dass 3, 4, 5 genau dieses Körpergefühl hatten. Ich hab's. So, das ist dann eine winzig kleine Saat, ein winziges Pflänzchen. So, und jetzt kommt der nächste große Latschen, tritt drauf, Pflänzchen tot. Das ist der Latschen, wenn ich in so einem Workshop sitze. Nee, das geht doch nicht. Und also jemand wischt es mit der Hand weg. Die Ideen sind auch dort, glaube ich, kommen sie auf. Wir sitzen aber in einer Dynamik da, die ein Ziel formuliert hat. Nämlich das Ziel, wir müssen heute Ideen finden, die funktionieren. Dieses Ideen finden, die funktionieren, ist dadurch determiniert, Ideen finden heißt, einer hat sie, alle müssen sie verstehen. Okay, da sind von 10 Ideen 9 schon tot, mindestens. Weil sie nicht verstanden werden, weil man nicht versteht, warum ist das für den anderen eine Idee, weil man das Problem noch nicht durchdrungen hat, weil man mir nicht erschließt, welche Wertigkeit hat das denn. So, also das heißt, das Ideen finden und dann, was sagte ich eben, das Ideen, was war der zweite Punkt?
Muss ich jetzt selber drüber nachdenken. Damit direkt was machen, dass aus der Idee auch wirklich was entsteht, dass sie so habe ich es, glaube ich, verstanden, dass sie schon so klar ist, dass sie die direkt auch übersetzt werden kann, ist, wir machen damit jetzt was.
Ja, klar, also, im Sinne von, ist. Man versteht, dass diese Lösung ein Problem löst, was wir alle sehen,
genau.
Und einen Wert erzeugt, den wir alle sehen. Eine Wertigkeit, nicht keinen monetären Wert, eine Wertigkeit, eine Bedeutung erzeugt. Das ist ja so dieser Dreiklang. Und das ist etwas, was natürlich in so Workshops kaum stattfindet. Auch weil wir es im Workshop mit Leuten zu tun haben, wir mögen uns nicht. Also finde ich deine Idee per se blöd. Da ist jemand, der hat immer bessere Ideen. Ich verstehe den aber nicht. Das will ich nicht zugeben, dass ich nichts verstehe. Ich will auch nicht fragen. Also unser Output in solchen Workshops ist ja enorm abhängig von Kommunikation, verstehe ich oder verstehe ich nicht, von Psychologie, habe ich den Mut zu fragen oder nicht, von Psychologie, wir sind unterschiedlich positioniert, ich kann doch nicht sagen, dass meine Chefin eine blödere Idee hat oder ich kann die doch nicht kritisieren. Und das sind alles Dinge, die uns hindern, wirklich an der Sache, Idee zu arbeiten.
Ja, okay, verstehe ich. Aber das heißt aber auf der anderen Seite theoretisch schon nicht dumm, diese Art, sage ich mal, Formate oder Räume zu schaffen. Und wenn man es gut machen würde beispielsweise, also angenommen, man macht eine ganze Menge richtig, ja, das Umfeld und die Stimmung ist da und jeder darf sich öffnen und man hat vielleicht nicht den Druck, dass direkt eine Idee rauskommen muss, die funktioniert. Man hat nicht den Druck, dass man irgendwie, was auch immer, nach einer Stunde alles fertig und entschieden sein muss. Hat nicht den Druck, dass alle alles schon verstanden haben müssen. Dann ist es aber schon erstmal nicht schlecht, grundsätzlich sowas zu machen. Also das ist ja auch erstmal gut. Und wenn es dann sozusagen, wenn du sozusagen das im Vorfeld, sage ich mal, dann auch genauso denkst, genauso planst und, sage ich mal, alles richtig machst, sozusagen den bestmöglichen Raum schaffst, sozusagen, damit Ideen entstehen können und damit dieses Wow entsteht bei möglichst vielen, ist ja möglich. Ist dann ja theoretisch möglich. Perfekt gibt es da höchstwahrscheinlich nicht, weil das ist ja auch was sehr Individuelles. Für jedes Wirtstier, den Begriff behalte ich jetzt, für jedes Wirtstier was anderes.
Ja, aber es hat natürlich trotzdem, also wir sind jetzt vom Detail, haben jetzt den Raum-Workshop da stehen. Jetzt betten wir den Raum-Workshop mal ins Unternehmen ein. Wenn das Unternehmen keine Innovation Identity hat, den Begriff haben wir ja schon mal erfunden und ja, benutzt. Also wenn ein Unternehmen, und gerade vom Kopf her kommt ja die Frage, ist ein Unternehmen mutig, lässt es Ideen zu? Wenn der Raum in einem Unternehmen ist, was kritisch ist und Ideen nicht zulässt, dann kann man zwar die Leute herausfordern und sagen, wir haben hier alles richtig gemacht, der Raum funktioniert gut und jetzt hier können wir Ideen entwickeln, aber danach passiert wieder nichts mit ihnen. Das heißt, ich muss ja als Wirtstier, muss ich glauben, dass ich mit meiner Idee was machen kann. Dass mir auch danach der Schritt ermöglicht wird, das auszuarbeiten. Und es gibt Unternehmen, die ganz gute Ansätze haben, so eine Art Ideenpolitik, wo die immer wieder auch angeguckt wird, wo eine Idee bewertet wird, dann darf derjenige den nächsten Schritt machen und an der Idee weiterarbeiten. Aber auch nicht jeder, der im Workshop sitzt, möchte gerne Wirtstier sein. Und da wird's lustig, weil immer alle denken, naja, aber dann kann doch ein anderer die Idee übernehmen. Und das ist etwas, das ist wie, entschuldige das harte Bild, einen Fötus aus dem Mutterleib reißen und woanders einsetzen. Mal gucken, ob's da wächst.
Ja, verstehe ich irgendwo. Ja, klar. Nee, eben, weil es ja eben genau dieses ja sehr persönliche aus einem selbst kommt und genau dort in mir diesen Effekt erzielt, dieses Wow. Ja, das ist es. Das ist genau das, woran ich glaube, woran ich auch weitermachen möchte, ja, was mich motiviert.
Auch so festen Zweifeln zu begegnen. Also ich hatte gestern erst an einer Vorlesung gearbeitet und hatte ein Beispiel gefunden, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Es gab irgendwann in den 70er Jahren, wahrscheinlich sage ich, ist alles falsch, gab es einen Sportler, einen Amerikaner, der Hochsprung gemacht hat, also Hochspringer. Und der in seinem 16. Lebensjahr schon festgestellt hat, dass er zu der Zeit sprang man kopfüber über die Latte. Also wie so eine Rakete, Anlauf nehmen und hui drüber. Was natürlich auch naheliegend ist, weil wir können uns ja so rum besser biegen nach vorne als nach hinten, denkt man so.
Schon, ne? Ja. Ja, ja.
Also laufen, sich rumdrehen und hüppen ist ja ein bisschen schwerwiegender, also schwieriger als geradeaus laufen und drüber hechten. Und dieses Hechten klappte bei ihm nicht und er hat verschiedene Möglichkeiten ausprobiert und hat irgendwann diesen Dreh für sich gefunden, anzulaufen, rumzudrehen und mit dem Rücken drüber zu springen. Und sprang immer höher und immer höher und ist tatsächlich auch bis Olympia gekommen und man hat ihn ausgelacht wegen dieser Sprungtechnik, bis er gewonnen hatte. Und das ist ja, also der ist einen langen Leidensweg gegangen, bis er da war.
Ich kenne das tatsächlich vergleichbar, weil du gerade in dieser Sportwelt bist, aus dem Skispringen. Ich weiß, dass ganz früher, als ich noch klein war, die Vier-Schanzentournee, dass die alle die Skier parallel hatten.
Ja.
Und ganz wenige diesen V-Sprung gemacht hatten. Und der wird auch schlechter bewertet, der wird schlechter benotet tatsächlich, weil der galt als eben nicht so schön, ja, und hat schlechtere Haltungsnoten bekommen.
Ja.
Aber irgendwann flogen die damit einfach viel, viel weiter. Ja, und damit war eigentlich klar. Und dann sind auch alle nach und nach immer mehr auf diesen V-Stil umgewechselt. Und das ist jetzt ja, es gibt ja niemanden mehr, der anders springt.
Ja.
So, und das ist schon gut. Aber ich habe gerade wieder, ich habe es ja immer, wenn ich mich mit irgendjemandem unterhalte, wie jetzt mit dir, 1000 Gedanken im Kopf, die ich frage, und 1000 Fragen im Kopf. Aber ich fange jetzt erstmal an einer Stelle an. Also Idee jetzt, glaube ich, erstmal soweit, ne? Also kann man sich, glaube ich, jetzt noch Stunden drüber unterhalten. Und ich weiß, das haben wir auch schon getan, aber lassen wir es mal kurz mal da. Ich glaube, es ist für jeden ein Stück weit klar geworden, ne? Was es ist, was man damit machen kann, was das braucht und so weiter. Jetzt gibt es ganz viele I-Worte in dieser Welt und gerade so in dieser Ideenwelt. Wir haben die Idee, das haben wir jetzt ein Stück weit aufgedröselt. Dann gibt es den Begriff der Innovation, dann gibt es den Begriff der Inspiration und dann gibt es den Begriff der, wie gesagt, mich gerade so ein bisschen, der Imagination. Wie passen die deiner Meinung nach zusammen? Beziehungsweise wie würdest du da jetzt eine Art von Klarheit schaffen zwischen diesen Begriffen? Kannst du das? Oder sonst kann ich auch gerne mal versuchen, wie ich es gerade sehe und du sagst einfach, nö, Quatsch.
mir geht gerade dazu was durch den Kopf. Also wir stellen jetzt mal in dieses Sonnensystem die Idee in den Mittelpunkt. Mhm. So als wirklich als Drehscheibe für alles, was passiert. Wenn man eine Idee hat, ist ein Teil davon, aus einer Idee kann eine Innovation werden. Eine Innovation als Erneuerung von etwas, was wir so noch nicht kannten. Und Innovation hat tatsächlich ja auch gleichzeitig die Bedeutung des Erfolgreichen.
Genau, ne? Es muss immer irgendwie was gemacht werden, was irgendwie Wert schafft, Wert verspricht.
Genau.
Es muss was produziert werden,
ja,
quasi.
Ist eine echte Innovation.
Prozess, so.
Muss auch nicht, der Wert muss nicht monetär sein. Ne? Also es kann einfach eine hohe Bedeutung haben, ist eine Innovation so. Das Interessante bei der Innovation ist, die ist manchmal wie so ein kleines Vögelchen. Einen Tag am leuchtet sie irgendwie am Firmament oder das Vögelchen und dann saust es schon wieder bergab, weil die nächste Innovation es überholt hat. Also Innovationen können extrem kurzlebig sein und wieder verschwinden, wenn sie von der nächst besseren Innovation, Idee, die sich bewährt hat, abgelöst werden. Ist ein ganz spannendes Thema mit den Innovationen, insbesondere für Unternehmen. So etwas wie eine Taskforce zu haben, die Innovation am Leben erhält. Also nicht Pech gehabt, jetzt ist sie weg, wir brauchen eine neue, sondern wie extrapoliere ich meine Innovation, dass sie möglichst lang Innovation bleibt? Mhm. Der Aufwand ist potenziell möglicherweise geringer, als wieder von vorne anzufangen. Okay, jetzt haben wir dieses Bild. Dann habe das.
Gehe ich mit. Gehe ich erstmal so mit. Also ich glaube, Idee, Innovation lassen sich so klar beschreiben und ist dann immer so in sich schlüssig. Ja, okay.
Und jetzt haben wir die Begriffe der, du hattest als Fürst die Imagination und davor
Inspiration.
Die Inspiration.
Ja, auch noch.
Vielleicht muss man dieses Bild jetzt so ein bisschen verlassen und sagen, wir sind jetzt auf einer Metaebene, vielleicht auf dem Weg zur Idee. Dann passt es auch wieder ins Bild. Also ich sage mal, so ein bisschen auf einer Metaebene. Wir haben Idee und Innovation so ein bisschen jetzt etwas faktischer beschrieben. Inspiration würde ich jetzt mal den Gedanken aufmachen, ist etwas, was von außen auf mich zukommt. Mhm. Und bei mir etwas auslöst. Was inspiriert mich? Wenn ich nachher mit dem Rad wieder durch den Tiergarten fahre, dann kann es sein, dass die Freiheit, die mir dieses Radfahren gibt und der frische Wind oder was auch immer, irgendwas macht in meinem Hirn. Mhm. So, also ich werde inspiriert. Es kommt von außen was auf mich zu.
Genau, und damit kann auch eine Idee wieder für andere zu einer Inspiration werden. Damit kann auch eine Innovation für andere zu einer Inspiration werden. Also Inspiration ist wirklich was von überall kommen kann.
Aus allen Ebenen.
Und auf unterschiedliche Arten wirken kann. Ist aber hoch individuell logischerweise und braucht vielleicht immer auch so die passende Situation, dass sich die Inspiration mit etwas verknüpft, was ich schon in mir habe. Und daraus kann wieder was entstehen. Zum Beispiel eine Idee. Kann wieder eine Idee
rauskommen. Absolut.
Was auch immer. Ja, trage ich auch mit. Würde ich jetzt auch so machen.
Also was ich zum Beispiel bei mir weiß, ist, für mich sind Inspirationsquellen insbesondere, man kann mich in egal welchen Vortrag setzen. Ob ich das Thema kenne oder nicht, ist alles egal. Wenn da vorne jemand steht und redet und am bestenfalls auch noch zeichnet oder irgendwas zeigt, ich höre eine Weile zu und irgendwann sehe ich in dem, was ein Mensch sagt oder was er da zeichnet, Muster, die mit der Person nichts mehr zu tun haben, sondern nur noch mit mir. Also ich lasse mich wahnsinnig gerne inspirieren durch Vorträge, von denen ich keine Ahnung habe.
Ist bei mir zum Beispiel gar nicht so.
Okay.
Aber das ist ja auch das Schöne an Inspiration. Nee, da würde ich, glaube ich, regelmäßig einschlafen. Also wirklich, 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 wirklich. Also da bin ich ganz schnell weg dafür. Ich habe meist nicht die Geduld und die Aufmerksamkeitsspanne, mich jetzt langen Vorträgen zu widmen. Also es kann sein, dass da immer was bei ist. Und wenn es dann mal so ist, nehme ich höchstwahrscheinlich, kann auch sein, dass mich das inspiriert. Aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist für mich eine wesentliche Inspirationsquelle. Also da gibt es sicherlich andere, aber trotzdem verstehe ich es, ja. Und klar, und jeder hat ja so seine Inspirationsquelle. Ne? Und
das ich meine, ich muss dazu sagen, man kann natürlich viel online gucken oder so, wo ich auch schnell wegschalten kann. Ich muss nicht immer live dabei sein. Ne? Mhm. Und das ist so, und man betreibt da ja auch eine Auslese. Das ist schon die Stimme, die ich höre, zieht mich oder lässt mich los. So, ne, also das kann gut sein. Also ich glaube, ich bin da mehr inspiriert als in der Natur kann ich entspannen. Ich brauche den Zustand der Entspannung, um mich vielleicht wieder inspirieren zu lassen oder so. Aber da ist ja jeder, sagst du ja auch.
Ne, das ist aber schön, ja.
Und die Intuition.
Nee, Imagination. Aber Intuition ist auch schön. Haben wir noch ein I-Wort.
Stimmt. Wir haben noch, wir wollten zur Imagination. Intuition hat vielleicht was damit zu tun, sich auf sich selbst zu verlassen. Einfach mal zu glauben, dass es gut wird. Also der Intuition zu folgen. Ich glaube, man hat keine Intuition, wenn man mit sich verkrampft ist. Oder? Also so, der Intuition zu folgen, ist etwas zu spüren und dem nachzugehen.
Ja, ist ja auch so Bauchgefühl, gehört da ja auch mit zu. Ja. Ne? Würde ich da auch mit drunter einsortieren oder das vielleicht sogar gleichsetzen, so irgendwie, so seinem Gefühl folgen, seiner inneren Stimme, seiner Eingebung.
Aber gerade wenn so eine Idee gerade dabei ist, sich in dir herauszubilden, oder du hattest diesen Heureka-Moment und du spürst die Intuition, es lohnt sich daran weiterzumachen.
Ja, so ein bisschen die Resonanz des Wirtstieres auf diese Idee. Ja. Man sagt, da fängt was an zu schwingen.
Ja,
ja, vielleicht, ja, glaube ich auch, ja.
Genau.
Es gibt übrigens noch viel mehr E-Worte. Ne? Ich komme da gerade gar nicht raus. Es gibt so Instinkt, Intelligenz, natürlich, Intelligenz, Irritation, Improvisation. Das ist irgendwie gefühlt alle Worte und alle haben irgendwie was miteinander zu tun.
Ja.
Auf verschiedenen Ebenen oder Metaebenen. Aber das finde ich toll. Also das gehe ich alles mit und ich würde jetzt von meiner Seite da mal die Imagination reinbringen, weil die mich ja so ein bisschen beschäftigt. Mhm. Ich glaube, wie ich versuchte eben ja auch schon zu erklären, ich bin jetzt kein Wissenschaftler, der diesen Begriff sich da zurechtlegt, aber letztendlich ist ja so bildliche Vorstellungskraft. Ne? Wird auch oft so mit Träumen, Tagträumen. Also wir haben als Mensch eine Kraft in uns, die es möglich macht, uns Dinge vorstellen zu können. Egal was, auch sehr stark bildlich vorstellen können, Situationen vorstellen können, Zukünfte vorstellen können. Und das ist ein Antriebsmotor, den wir schon immer haben, den wir als Mensch einfach mitbringen. Ne? So ein Antriebsmotor, dass wir etwas vor uns stellen können, wirklich so physisch in Anführungsstrichen. Ja, wir stellen das vor uns und es zieht uns. Es zieht uns dahin. Wie eben auch schon gesagt, oft auch zu einem etwas Besseren, was auch immer dann besser bedeutet für jeden Einzelnen. Ne? Dass man sagt, ich stelle mir etwas, das da, wo ich heute bin, besser werden könnte durch. Ja? Und sei es nur, ich brauche dringend mal eine Erholung und ich stelle mir meinen nächsten Urlaub vor und der zieht mich dahin und ich plane den und gleichzeitig fängt in mir schon was an, sich besser zu fühlen. Ja?
Allein,
dass ich vielleicht weiß, dass ich das jetzt mache und vorhabe und so weiter. Und ich glaube, Vorstellungskraft ist etwas, was wir halt auch ja, unfassbar gut nutzen können, natürlich überall als Mensch, aber auch als Menschen gemeinsam in der Gesellschaft, um dann auch ja, eine Vorstellung davon zu entwickeln, wie gewisse Gegebenheiten, die wir so um uns herum haben oder die in der Welt passieren, besser werden können. Sei es in der Arbeitswelt, sei es in der Wirtschaftswelt, sei es aber auch auf einer globalen und auf einer gesellschaftlichen Ebene. Ich glaube, wir sind gemeinsam in der Lage, Vorstellungen zu schaffen und Vorstellungen zu gestalten und uns daraus in die Zukunft ziehen zu lassen. Ne? So.
Mhm.
Und da glaube ich halt, dass uns da auch das Werkzeug KI ein Stück weit helfen kann, ne? Das, was wir halt in unserem Kopf haben oder in unserem Körper haben, ausdrücken zu können und das auf vielfältige Art und Weise, ohne eine Meisterschaft zu haben. Ja? Also ich muss jetzt kein Schriftsteller mehr sein, um das, was ich im Kopf habe, als Buch ausdrücken zu können. Ich kann es einfach mit KI auch probieren und iterieren und machen. Aber das ist nur, um diesen Begriff da auch nochmal rein. Das heißt, für mich ist auch etwas, das dann ehrlicherweise auch etwas, was aus dem dann Ideen vielleicht münden. Ich sage, ich stelle mir etwas vor und das speist dann auch wieder Idee und liefert dann diese Aha-Momente. So, aber Imagination braucht, glaube ich, ja, viel mehr Zeit, ist viel weniger greifbar, ist nichts, was so diesen Aha-Moment hat, sondern ist etwas, was eigentlich immer in uns ist, sich immer irgendwie aufbaut, durch Inspiration gespeist wird, durch alles Mögliche, durch Leben, durch das Leben selbst gespeist wird, dass wir halt leben und aus uns selbst heraus uns einfach entwickeln, indem wir uns etwas in die Zukunft stellen, auf das wir uns hin entwickeln. Ja, so. Und das kann natürlich auch eine Idee sein oder in beliebiger Form irgendwas sein. Wo würde ich das zumindest da einordnen, erstmal so?
Jetzt, also, das ist jetzt so ein spannender Moment, finde ich, weil ich überlege die ganze Zeit, ob Vorstellungskraft etwas ist, was ohne Logik funktionieren kann. Also, wenn ich mir vorstelle, ich hatte jetzt. Ich mache mal ein Beispiel mit Studierenden in Basel da gibt es so ein Restaurant Markthalle. Das ist tatsächlich eine Markthalle, da sind ganz viele Restaurants drin. Und da ging es irgendwie um Veränderungen. Die hatten einen Workshop gemacht und es gab eine Vorstellung von einer Studentin, die hat sie auch über KI visualisiert. Da ist außen so eine wunderschöne geschwungene Treppe, wie diese ganze Treppe begrünt ist. Und dass da kleine Tische stehen und man dort sitzen, das sieht wunderschön aus. Also das Bild war wunderschön und jeder hatte sofort, konnte diese Vorstellung teilen. Diese Vorstellungskraft darüber, dass das so ein Hort ist, wo man sich wohlfühlt und so. Wir haben jetzt alle ein Bild vor Augen vielleicht. Ich weiß nicht, ob bei mir Vorstellungskraft, also endet es dort mit diesem Bild, weil meine Idee gerade von Vorstellungskraft ist, wenn ich mir etwas vorstelle, ist es sofort auf dem logischen Prüfstand, geht das und überlebt das? Hat das tatsächlich eine Halbwertszeit? Hat das eine Chance, rein biologisch die Pflanze dahin zu stellen oder zu pflanzen, finanziell und auch langfristig die Pflege? Das frage ich mich gerade, hat Vorstellung was mit?
Ich weiß, was du meinst, aber das ist ja, dann bist du ja außerhalb der Vorstellungskraft. Wenn du diese Fragen dann stellst und sagst, ist das möglich, ist das nicht möglich, dann bist du ja schon wieder in so einem Handlungsentscheidungs, in dieser Logik, ne, in so einer Aber, ja, aber, oder wie machen wir das jetzt? Da bist du fast schon wieder in diesem Innovation, wie machen wir das jetzt so? Weiß ich nicht, ja. Ich würde erstmal sagen, also der Begriff selber und so wie er, glaube ich, auch in, zumindest in verschiedenen Disziplinen belegt ist, ist erstmal frei von Logik, weil er wird ja auch oft mit Träumen und Tagträumen, also bildliche Vorstellungen, du kannst ja alles vorstellen, du kannst ja alles Mögliche vorstellen. Das muss ja nicht mal rational sein, das muss nicht logisch sein, das muss auch überhaupt nicht funktionieren. Ja, also wir sind ja.
Aber ist nicht Vorstellung dann auch eine Idee? Einfach nur eine Idee?
Ja, ist das Ergebnis, glaube ich, auch, ja. Ja,
vielleicht die Idee ist das Ergebnis der Vorstellung.
Ja, vielleicht, ja. Vielleicht ist es das, was man vor sich stellt. Ich stelle eine Idee vor mich und die Idee zieht mich oder die löst diesen Effekt aus, dieses Wow. Wow, da will ich hin. Das zieht mich. Ja, vielleicht ist das.
Aber was stelle ich mir dann vor?
Jetzt
bezogen, wie das aussieht?
Bezogen auf eine Idee? Ja, weiß ich nicht. Die Idee selber, und das wird vielleicht auch sehr, 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 sehr unterschiedlich sein. Jemand hat vielleicht eher die Vorstellung von etwas Bildlichem und wird die Idee so ausdrücken. Jemand hat vielleicht eher die Vorstellung davon, ich kann die Idee jetzt beschreiben und beschreiben sie in Text. Jemand setzt sie vielleicht direkt um und baut irgendwie was aus irgendwelchen Möbeln auf oder stellt Pflanzen an eine Treppe und sagt dir, das ist es, probiert's aus. Ich weiß es nicht. Ne? Also das ist ja, glaube ich, auch, also da sind ja unsere Vorstellung frei, sozusagen, ja. Also, du kannst ja, ich will da jetzt auch nicht zu tief drauf rumreiten, glaube ich, weil das ist jetzt auch beliebig kompliziert. Und wie gesagt, ich glaube, das interpretiert auch jeder so ein Stück weit für sich selber. Mir war nur einmal jetzt, wo ich schon den Profi für Ideen da habe, dachte ich mir so, komm, lass uns einmal diese E-Worte auseinanderklambüsern. Und ich glaube, ein bisschen haben wir es geschafft. Auch wenn wir jetzt ja festgestellt haben, es fehlen auch ganz viele E-Worte, die wir beim nächsten Mal auseinanderklambüsern.
Ich habe gerade noch einen Gedanken dazu, weil ich überlegte, also wo benutzt man denn auch den Begriff irgendwie, ich stelle mir vor, also wenn wir zusammensitzen, ich stelle mir gerade vor, so. Ich stelle mir ja auch manchmal vor, dass das, was jetzt ist, dass wir das auseinandernehmen. Also das heißt, die Vorstellung, der Akt, des ich stelle mir vor, ist nicht nur ein Bild kreieren, wie etwas aussehen könnte, sondern ich stelle mir vor, dass ich etwas Gegebenes, was wir noch nie in Frage gestellt haben, jetzt bitte in Frage stellen.
Kann auch sein, ja.
Ne? Also die Vorstellung von einer Tätigkeit, etwas ganz anders zu machen als sonst.
Ja. So. Dazu sind wir als Menschen in der Lage. Das ist ja das.
Naja, das macht gerade für mich selber, also ich bin so ein bisschen, ne, wie sagte Kleist, bei die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden, also dass Vorstellung eben nicht nur ein Bild ist, also ich stelle mir eine Zukunft vor, sondern ich stelle mir mein Handeln anders vor, was ich vorher vielleicht nie gemacht habe, weil ich immer so gehandelt habe.
Ja, auch, ja. Also ich glaube, es kann in beliebige Richtung gehen, also wirklich so, ja. Also es kann sein, dass es neue mentale Modelle sind, die man sich vorstellt. Wie könnte etwas anders sein, anders funktionieren? Oft ist es auch methodisch gesehen oft diese Frage nach dem What if? Also was wäre, wenn? Dann bist du in dieser Zukunft. Ja, aber da kannst du dann ja beliebiges umdrehen oder beliebige Szenarien überlegen. Was wäre, wenn die Erde keine Gravitation hat? Wir als Menschen in der Lage, uns das vorzustellen. Selbst wenn es überhaupt nicht realistisch ist und überhaupt keiner Logik folgt, sind wir in der Lage, uns das vorzustellen. Und sonst gäbe es keine Science-Fiction-Literatur oder Fantasy oder was auch immer. Es gibt
absolut
alles. Wir sind in der Lage, uns absolut absurdes Zeug vorzustellen und daraus was zu ziehen, beispielsweise Inspiration oder einfach ein, einen Wert für einen selber, aber dann, wenn es Richtung Kultur beispielsweise geht, auch für uns alle. Ja, also das schafft ja Werte so auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und aber wie gesagt, ich will jetzt auch gar nicht tiefer rein, weil ich habe nur ganz, ganz, ganz viele andere Themen, ganz, ganz viele andere Fragen.
Und okay. Aber du hast mich, also das ist der Begriff der Vorstellung, jetzt hast du mich geimpft, der bleibt. Da muss ich jetzt noch lang drüber nachdenken.
Ja, und ich garantiere, den wird man so schnell nicht los. Ja. Ich versuche das ja auch. Also A, versuche ich mich an diesem Begriff der Imagination oder Imaginationsökonomie abzuarbeiten. Und gleichzeitig sage ich mir auch die ganze Zeit, wie werde ich den wieder los? Weil der hat mich auch gepackt. Also ich finde auch, das ist ein schönes Wort. Und dass der Mensch das kann, sich alles vorzustellen, selbst wenn es gar keinen Realitätsbezug hat, das ist ja ehrlicherweise auch erstaunlich. Ja? Wozu? Also ich sehe mir auch manchmal einfach so die Frage, warum kann der Mensch das? Wozu hat er das gebraucht jemals evolutionär? Ne? Wozu brauchte der Neandertaler die Vorstellung davon, dass es keine Gravitation gibt? Jetzt mal überspitzt, das war jetzt nicht sein Hauptproblem. Das wird er sich nicht vorgestellt haben, weil er nicht wusste, was das überhaupt der Begriff der Gravitation existiert. Aber du weißt, was ich meine. Also wozu war das überlebensnotwendig, dass wir uns alles vorstellen können, selbst wenn es überhaupt keinen Realitätsbezug hat? Und das finde ich schon auch eine spannende Frage. Das ist eine ganz andere Frage, ja, fast schon eine anthropologische Frage oder eine kulturgeschichtliche, was auch immer. Egal. Also ich wollte nur sagen, der lässt sich nicht los. Der Begriff lässt sich nicht los und wir werden uns so oft darüber unterhalten. Ich will was anderes fragen. Ja. Ich will was anderes fragen. Wir müssen weiterkommen hier. Das ist ja hier kein Spaß.
Nee, ja? Nee. So. Wir sind ja hier nicht im, ja. Hm? Mhm.
Nix mit, genau, egal. Ich will tatsächlich zurückkommen zur Idee. Und ich will tatsächlich zurückkommen zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, weil ich das wirklich ganz, ganz toll finde, dass dieser Aha-Effekt, dieses Wow, dieses körperliche Empfinden einer Idee. Worauf ich raus will, ist, was ja heute passiert, dank KI beispielsweise, dass wir Ideenfindung outsourcen. Wir sourcen auch ganz viel anderes Zeug aus an eine KI, aber auch Idee. Schreib mir mal eine E-Mail, mach mir mal einen Workshop. Generier mir mal ein Bild. Also ich gebe den Auftrag an eine KI, an einen anderen Wirt, wo ich keine Ahnung habe, wie der empfindet und ist mir vollkommen Fritte, ja, und höchstwahrscheinlich ja nicht, und kriege dann nur das Ergebnis zurück. Nach deiner Logik kann dort trotzdem bei mir als menschlicher wird dieser körperliche Wow-Effekt auftauchen, wenn ich das dann zurückkriege? Oder nehmen wir uns da auf einmal ganz viel sozusagen auch oder verschwindet da ganz viel und verlieren wir die Möglichkeit, Ideen zu entwickeln, wenn wir das so in der Art, also weißt du, worauf ich raus will? Ich weiß die Antwort selber nicht. Das ist wirklich nur mal so gefragt, weil wir leben jetzt ja in der Zeit, wo wir all das, inklusive Ideenfindung jetzt beispielsweise, einfach an eine Maschine auslagern und kriegen halt irgendwas zurück, was Idee sein könnte oder irgendwie zumindest so klingt wie eine Idee.
Ja, das ist, ich habe da lange drüber nachgedacht und sagen wir mal so, das Zwischenergebnis, Zwischenstand meines Denkens ist im Moment, ich nenne es jetzt mal so Wahrscheinlichkeitsrechnung, also die Idee, die in unseren Köpfen entsteht, wenn ich eine Idee habe, ist eine Wahrscheinlichkeit. Also ich nenne es, vielleicht kann man auch Synapsen flackern. Also ich wälze irgendein Problem oder mich beschäftigt schon lange irgendetwas, was es auch immer ist oder eine Herausforderung. Und aus irgendeinem Grund gibt es einen Moment, wo ein paar Dinge in meinem Hirn zusammenkommen, die vorher noch nie zusammen waren. Und die machen diese Idee. Ich hab's.
Wie so eine Art Urknall.
Ja.
So ein kleiner Urknall.
Ja, ping, ping, ping. So kleine, ne, ping, kleine Urknalls. Oder Knalle, Kneller?
Hör auf.
Knüller.
Knüller.
Lass der Plural machen. Von Knall. Wir hätten gerne eine Antwort. Und das ist, glaube ich, wenn man das jetzt formelhaft betrachtet, in der KI nichts anderes. Also die KI ist nur schneller da drin und vielleicht sicherer. Alles, was in einer künstlichen Intelligenz steckt, also je nachdem, wo sie angedockt ist und auf welche Informationen sie zugreifen kann, das ist ja gemeinhin schon sehr viel, da sucht sie sich, wenn wir den Auftrag ergeben, geben, finde mal eine Idee, da sucht sie sich schneller dieses Synapsenflackern und den Urknall zusammen als in unserem Hirn. Da ist vielleicht die Rechnerkapazität unseres Gehirnes ist anders als die der KI. Das schafft sie aber schneller.
So. Das würde ich jetzt auch erstmal so schreiben, genau. Aber ne? Sie ist halt außerhalb unseres Körpers.
Sie ist außerhalb unseres Körpers und ich finde, es gibt einen ganz, ganz wesentlichen Gedanken bei der ganzen Geschichte. Wir haben sie erfunden. Yeah. Da komme ich nachher nochmal drauf zurück.
Ja, okay.
So. Jetzt hat die KI eine Idee. Also ich habe sie instruiert und gesagt, ich habe vielleicht sogar einen Agent und sag, mach mir aus der Idee auch gleich ein Businessmodell oder setz das gleich um in einem Shop. Ich bin aber diejenige, die davor sitzt, das Ergebnis liest und sagt, geil.
Ja, okay. Da tauchst du dann wieder auf. Das heißt,
einmal das, also dass ich bewerte, ich nehme das an oder ich sage auch, nee, das finde ich nicht. Nee, kann ich nichts mit anfangen. Ist vielleicht für einen anderen eine super Idee, aber kann ich nichts mit anfangen. Finde ich jetzt doof. Mache ich weiter und weiter prompten. Also, das heißt, deswegen auch, wir haben die Maschine erfunden. Und wenn man in dem Verhältnis bleibt, wenn ich immer weiß, ich bin der Mensch, der mit anderen kollektiv, wir haben die Maschine erfunden, dann habe ich jetzt mal so ein Gleichgewicht. Ich bewerte und ich empfinde die Idee als cool oder als nicht cool, die da rauskommt. Der nächste Schritt ist dann aber auch zu wissen, und da wird es spannend, finde ich, dann das Nächste, was entsteht, ist eine Machtfrage. Wem gehört die Idee?
Okay, jetzt sind wir ganz woanders, ja, okay.
Wem gehört sie? Ich habe die Macht über meine Idee und ich gebe sie ab, wenn ich sie abgeben will. Wenn ich aber glaube, dass die KI, also wenn ich die Ebene verlasse von ich habe sie erfunden, hin zu die kann so viel, die ist so selbstständig, jetzt macht sie Ideen und ich bin fast nichts mehr wert, dann fange ich an, etwas zu überhöhen, was nicht zu überhöhen ist.
Ja, okay, jetzt habe ich es. Ja, okay. Also unser Verhältnis letztendlich, also wie nehmen wir das Verhältnis zu so einer Technologie wie KI wahr? Wie ist unsere Beziehung dazu? Ist es Werkzeug? Dann nutze ich es einfach als Werkzeug, um Ideen zu generieren. Und die in mir wiederum dieses, wow, das ist es, auslösen, sind genau die ich als Wirt weitertrage. Und damit ist aber eigentlich alles wie immer, weil ich bin der Wirt, ich habe die Idee, ich habe diesen Effekt und KI hat nur dazu geholfen als Werkzeug, dass ich vielleicht auf diese Idee kam, die in mir das ausgelöst hat oder eben nicht so. Aber ja klar, wenn ich jetzt anfange, die Beziehung zur KI anders zu fühlen oder anders zu denken, ja, oder wir kommen über die Zeit der nächsten Jahre dahin, dass es einfach auch, ja, vielleicht sich für viele einfach so anfühlt, dass die KI nicht mehr Werkzeug ist, sondern Kollege, Partner, Assistent. Also wir es vermenschlichen, dann entsteht ja zwangsläufig, wie in jeder Relationship, ein Machtgefüge oder Machtgefälle zwischen zwei Menschen, / vermenschlichten Objekten, was auch immer das dann ist. Ja, kann auch eine KI sein, kann auch ein Auto sein. Kann auch was auch immer sein. Ne?
Es ist ja spätestens mit der Industrialisierung sind solche Gedanken ja immer wieder auch aufgetaucht. Also mir geht es nur gerade durch den Kopf, es gibt so einen Satz von Karl Kraus, einer so der ganz großen kritischen österreichischen Denker aus dem letzten Jahrhundert, also eine spitze Zunge, ganz großartig, der sagte, es gibt keine Angst vor der Technik, es hat erfunden zu werden. Was er natürlich damit sagt, ist, kommt aus der Demuthaltung raus und macht, ihr seid die Erfinder. Ja, oder Günther Andersen, Soziologe, hat ein ganzes Buch drüber geschrieben, über die prometheische Scham, so nennt er das. Das Einknicken des Menschen vor seinen eigenen Erfindungen. Ja, also dieses fast anbetungswürdige, da ist jetzt die KI, die ist besser als ich, die kann mehr als ich. Und das ist für mich, also Ideen jetzt mal hin oder her, das ist gefühlt eine der größten Gefahren, wenn wir uns wenn wir uns nicht mehr als Erschaffer betrachten.
Ja, spannend.
So.
Also gehe ich alles mit? Gehe ich 100% mit? Und im Moment sind wir in einer Zeit, wo all das ja auch ein Stück weit neu verhandelt werden muss oder verstanden werden muss oder gelernt werden muss oder eingeordnet werden muss und so weiter. Ne? Und das ist natürlich auch beliebig schwierig, weil diese Technologie ist so wenig greifbar, so klar, so vielfältig, mhm. dass es uns das auch erschwert, ja, sie vielleicht auch auf das erstmal wieder zurückzusetzen, was sie faktisch ist, nämlich Technologie und Werkzeug und ne, ein Stück Technik.
Ja, oder auch spielerisch zu werden von mir aus. Also ich meine, ich will damit ja nicht sagen, dass die KI begrenzt sein muss in dem, wie ich sie nutze. Aber für mich ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir immer und jedem Kind das mitgeben, das Bewusstsein behalten, wir haben es erfunden.
Finde ich ganz toll. Und jetzt haben wir eine richtig tolle Brücke gebaut. Ich habe ja zu Anfang dieses Viereck aufgespannt zwischen Idee, Imagination. Das haben wir, glaube ich, soweit bearbeitet. AI, da sind wir jetzt gerade in die Richtung, sind wir jetzt voll unterwegs. Und Lernen, ne, beziehungsweise Zukunft, passt da jetzt alles gut rein. Lass uns da mal bleiben noch kurz. Und zwar aber nochmal mit einem gewissen anderen Twist, um den auch noch mit reinzuholen. Du bist ja jetzt mit ganz vielen jungen Leuten unterwegs. Ne? Also du bist ja Lehrende, Professorin an ganz vielen tollen Hochschulen. Kriegst einfach viel mit, kriegst die neue Generation mit, der Studierenden. Kriegst natürlich dadurch auch mit, wie sich jetzt nicht nur Bildung verändert hat oder die Menschen sich verändern, so über die Generationen hinweg, sondern vor allen Dingen, wie jetzt auch KI da ja auch überall reinprasselt, so als Werkzeug, als Helfer, als Assistent, als Schreiberling, ja, so hier schreib mal, was auch immer, oder mach mal. Was geht da gerade ab? Wie nimmst du das wahr? Also wie nimmst du jetzt dieses Thema KI oder auch die Beziehung von jungen Leuten, Studierenden zu KI war und auch in diesem Kontext Bildung, was gewinnen wir da vielleicht, was verlieren wir? Ja, jetzt auch in dieser noch offenen Frage, Mensch trifft KI oder wie gestalten wir das? Weißt du, worauf ich raus will? Also was ist das? Weil ich habe da keinen so wahnsinnig großen Einblick, ja, weil ich selber jetzt nicht an Hochschulen unterwegs bin. Geht auch gar nicht so sehr um Hochschule, sondern einfach so, was verändert sich da gerade vielleicht auch durch KI? Weil es hat ja lange dieses Nerdtum verlassen. Das ist kein Expertenwerkzeug mehr, logischerweise, sondern es ist ja seit ein paar Jahren einfach überall. Ne? Ich meine, jeder kennt KI, jeder nutzt irgendwie KI. Kannst du überall anwenden, hat überall irgendwie einen Wert oder auch keinen. Was sagst du dazu? Also was das und wo geht das hin? Beziehungsweise wo müssen wir vielleicht auch aufpassen, dass es nicht hingeht?
Ist ein unfassbar spannendes Thema. Und da passt auch das Imaginieren hervorragend rein, weil was ich feststelle, ist, es kann sich keiner und möchte sich auch irgendwie scheinbar keiner wirklich vorstellen, wie grundsätzlich wir das Lernen verändern müssen, um uns selber in Zukunft noch gerecht zu werden. Was ich jetzt sehe, also ich mache jetzt mal den ganz großen Wurf, ist ein hilfloses Rudern mit den Ärmchen und ein sich gegenseitig bestätigendes, ja, aber wir verändern schon was und wir machen jetzt auch Gruppenarbeiten in der Schule, um diese Dynamik um der Stand zu halten. Es wird in Schulen, also ich weiß das jetzt in Schulen von Freunden, Kinder von Freunden, unterschiedliche Schulen, mal machen sie mehr, mal weniger, aber es bleibt immer systemisch, es bleibt systemtreu. Wir haben eine unfassbare Systemtreue beim Lernen. Wir stellen nichts in Frage. Wir stellen unsere Schulen nicht in Frage, das Schulsystem, dass der Leuchtturm, der spricht und die Bötchen, die fahren, ja, also Lehrer und Kinder, Professoren und Studierende. Wir stellen das alles nicht in Frage. Wir stellen nicht in Frage, dass es einen zeitlichen Rahmen fürs Lernen gibt. Wir haben immer noch irgendwie Schule, Lehrberuf, Studium, aber irgendwie mit 25 haben wir ausgelernt und dann gehen wir in Berufe. Und in Berufen gibt's juhe, 5 Tage Weiterbildung im Jahr. Und das in einer Welt, in die wir ständig und jeden Tag neu erfinden. Du merkst irgendwie, das ist so ein Thema, das geht mich.
Ja, aber ich will da trotzdem kurz reingrätschen, weil Oder ich sage jetzt mal einfach, das ist ja nicht neu. Das war ja schon vor KI so. Das ist natürlich neuer. Und das hat sich natürlich so über die Jahrzehnte auch immer weiter verschärft, das Problem, gar keine Frage. Aber was mich jetzt ehrlicherweise interessiert, ist ja eher so, und jetzt kommt noch KI auf einmal damit so rein, überall. Beschleunigt das? Macht es das noch mehr notwendig jetzt? Also, oder ist das jetzt, wo du sagst, ja Leute, wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann ist wirklich alles zu spät, dann ist wirklich der Zug abgefahren? Oder, weißt du, ich würde es gerne auf dieses KI-Thema fokussieren, weil das ist ja auch so ein bisschen jetzt so Ziel des Podcasts. Die Zukunft mit KI so. Weil da ja ein systemisches Problem in Anführungsstrichen schon seit Jahrzehnten mit uns rumschleppen und sich das verschärft. Ja, klar, verstanden. Unterschreibe ich auch. Ich habe auch einen Sohn. Voll.
Na, also Teil des systemischen Problems ist ja, dass auf richtige Antworten hingelernt wird. Nehmen wir mal nur das Beispiel.
Ja, das hatten wir eben schon. Das ist mir ja spannend, genau.
So, also es wird, die richtige Antwort kriegt eine gute Note. Das Entwickeln von Antworten über Fehler hinweg. Also ich meine, das Tolle ist ja, wenn man Fehler macht und dann macht man es irgendwann richtig, dann hat man zwei Felder abgedeckt. Nämlich, wie geht's nicht und wie geht's. Wenn ich alles richtig mache, habe ich immer nur das so geht's Feld abgedeckt, weiß aber vielleicht gar nicht, was falsch ist. Also macht mich nicht klüger, alles richtig zu machen. Ja, also etwas nicht zu wissen, aber es zu wissen, dass ich es nicht weiß, das macht mich klüger. Wenn wir aber das System haben, das nur richtige Antworten, also und ich bleibe mal dabei, dass das in großen Teilen so ist, Lehrer würden jetzt aufbäumen, sagen, nein, wir machen aber auch Projektarbeiten. Zum guten Schluss ist es so. Ja, und die Einserkandidaten dürfen dann auch ganz tolle Sachen studieren und die Dreierkandidaten nicht mehr so. Und wir wissen alle, dass nach der Schule, sagen wir mal, der Verstand bei den meisten erst richtig einsetzt. So, oder?
Das kann ich bei meinem Sohn bestätigen.
Und dann haben wir in dieser Melange dann auch noch die KI. Wir haben ein Lehrpersonal, was Angst vor Technologie hat. Rechner an Schulen ist nicht die Lösung. Das wird aber immer noch so getan.
Ja, das ist klar. Ja.
So, woher sollen die Lehrer jetzt auch wissen, wie sie mit der KI umgehen? Sie müssten permanent jeden Tag selber lernen, um immer up to date zu sein. Wir entwickeln gerade Schulen heraus oder auch Studiengänge, in denen Studierende, denen ist schon eingesetzt in ihre Mentalität, na komm, das wissen wir eh besser als die Dozenten. Diesen Vorurteilen begegne ich auch. Mhm. Ob ich es nun weiß oder nicht. Ich bin eine alte weiße Frau, die weiß es nicht. Mhm. Ja, ich bin eine Dozentin, wir sind klüger als die Dozenten. Und das nimmt, glaube ich, so einen Lauf. Also das ist schon bei Kindern in Schulen auch so. Lehrer haben keine Ahnung jetzt von diesen Spezifika, wie Technologien oder wie KI. Das prägt, glaube ich. Also das, und da wird zu wenig gegen getan. Man kann da auch nicht einfach nur was gegen tun, indem man sagt, Lehrer müssen jetzt auch mal Kurse machen. Sondern das ist ja, also da sitzt eine wahnsinnige Sprengkraft drin. Jetzt, heute, sofort. Und unsere Lehrplanentwicklung dauert ja Jahrzehnte. Das ist alles ein lahmarschiger Haufen.
Entschuldigung. Aber was wären denn jetzt so zwei, drei Dinge, wo du sagen willst, mal unabhängig davon, dass das System starr ist und schwer und langfristig nur veränderbar ist. Aber was sind denn jetzt so Sachen, wo du sagst, das bräuchte es eigentlich mehr?
Das, was ich eben sagte, ich glaube, was es braucht, ist in erster Linie, wir spielen jetzt alle mit der KI in der Schule, aber wir lernen immer und immer wieder, wir haben es erfunden. Also, ich brauche eine Haltung dazu. Ich brauche die Haltung schon bei Kindern zu der KI. Das ist mein Helfer, nicht ich, der Abgehangene oder Abgehängte. Abgehangen? Die Abgehängte. Die KI ist, ich bin Kritikerin der KI. Ich gucke mir an, was die produziert, aber ich lerne gerade in der Schule, dass ich das kritisch angucken muss, diese Ergebnisse. Wie mache ich das denn? Wie geht das denn, da kritisch drauf zu gucken? Wie kann ich denn als 12-Jährige bewerten, ob das richtig ist oder nicht? Also üben wir das. an ganz einfachen Dingen zum Beispiel.
Ja, und das finde ich halt auch spannend, weil all das, was du sagst, mal unabhängig, dass das, wie gesagt, sich über Jahrzehnte einfach verschärft hat, ich glaube, dass das durch KI sogar noch beschleunigt wird. Ne? Weil was ja jetzt zusätzlich noch passiert, ist ja nicht nur, dass du in der Schule jetzt nur sozusagen immer die richtigen Antworten geben musst, sondern du kannst die richtigen Antworten noch über eine KI generieren lassen und musst gar nichts mehr wissen. Also du musst nicht mal mehr das Wissen haben, was ist richtig oder falsch. Du musst nur noch wissen, wie du die Frage an die KI stellst, um das richtig rauszubekommen. Und das ist die Antwort, die du nimmst, ohne irgendwas damit zu machen. Ja, und im besten Fall stimmt's. Und je stärker eine KI wird, wird es auch immer mehr stimmen. So und dann und so weiter. So. Und ich glaube halt auch, was das ja schlussendlich bedeutet, ist, für jede Art System, ob das jetzt Bildung ist oder auch eine Arbeitswelt, ist ja vollkommen egal. Ja, wir müssen eigentlich das wieder lernen, und so ist es ja tatsächlich, was wir verlernt haben, was aber zutiefst menschlich ist. Ne? Urteilsfähigkeit, Haltung, debattieren, kritische Positionen einnehmen, reflektieren, auswählen, was auch immer. Also diese Fähigkeit, die wir ja haben, weil wir halt Mensch sind. Ja, und weil wir auch vor allen Dingen so soziale Wesen sind, ja, die genau auch gemeinsam Dinge ja auch verändern können und Dinge verhandeln können und Dinge debattieren, aushalten, entscheiden, was auch immer können. Und ich glaube halt auch, das ist ja irgendwo auch eine Chance, ehrlicherweise. Es ist ja eine Chance, auch aus diesem System rauszukommen, in das wir uns da bewegt haben und was sich jetzt höchstwahrscheinlich noch beschleunigt. Es ist eine Chance, auch Haltung zu bewahren gegenüber der KI. Was ich damit sagen will, ist also die richtige Beziehung zu führen zu dieser KI. Wie du schon sagst, das ist halt einfach nur ein Tool. Wir sind die, die dieses Tool erschaffen haben. So. Und vieles weitere auch. Und ich glaube, das ist was wir aber eigentlich können. Das ist ja so wie mit der Vorstellungskraft auch. Das sind ja so Urkräfte, die wir einfach haben, weil wir Mensch sind. Punkt. Ja, können wir. Ja. Aber es wurde uns ja auch abtrainiert. Ne? Es wird uns durch Systeme abtrainiert, weil es auch keinen Wert mehr hatte. Ne? Also in einem Bildungssystem hatten viele unserer Kompetenzen und menschlichen Fähigkeiten keinen Wert mehr und nur noch andere oder klar definierte. Und in der Arbeitswelt ist es ja genauso, ist ja auch eine Ratio-Welt komplett, ja, wo viele andere Dinge nicht einen Wert haben. Und ich glaube, man merkt gerade, auch durch KI so ein bisschen wirklich knallhart vorgeführt, so hey, diesen rationalen Scheiß, der macht die KI schneller und besser. Ne? Diese White-Collar-Jobs, wo wir immer dachten, dafür brauchst du ein Studium. Ne, brauchst du ja gar nicht mehr, kann die KI einfach so. Ja, du brauchst das Studium jetzt dann auch in dem Beispiel wieder ja eigentlich für was ganz anderes.
Ja.
Die menschlichen Fähigkeiten wieder ausprägen und darin stark werden.
Ja, und kritisches Bewerten, überhaupt Kriterien anlegen zu können. Das können wir als
Mensch. Der Gestalter zu sein, der Schöpfer zu sein, auch für die nächste Technologie beispielsweise.
Ja. Also das, wenn man jetzt nochmal auf das Thema Imagination eingeht oder die Vorstellung, also das ist wirklich interessant. Ich hatte irgendwann mal einen Vortrag in Nordrhein-Westfalen bei so einer Lehrerkonferenz und habe denen auch gesagt, stellt euch mal vor, wir verändern den Unterricht. Wir verändern den Unterricht in der Schule dahingehend, das, was die Kinder, was ihr ihnen lehrt in Erdkunde und in Physik und in Chemie und in Deutschunterricht, das finden die natürlich alles online. Das müsst ihr gar nicht mehr erzählen. Also hört doch auf, ihnen, also wir haben diese Inhalte, diese Schulfächer haben wir im Laufe der Jahrhunderte erfunden, um Menschen die Welt zu erklären, die wir gerade entdeckt hatten, wie sie denn so ist. So, das heißt, wir sitzen heute immer noch da und erklären Kindern die Welt.
Wie diese war.
Wie sie war, aber auch so, ne, was ist, wo sind Flüsse und wofür brauchen die das? Wenn sie so ein Tool haben, so einen Zugang zum Internet, wo man das alles findet, wäre es nicht besser, ihnen was ganz anderes beizubringen? Nämlich, es gab mal so ein schönes Beispiel von dem Ricardo Semmler, ein Unternehmer aus Südamerika, der so eine Schulform mal entwickelt hat und gesagt hat, lasst uns eine Gruppe von 7, 8, 9 Kindern zusammenpacken und sagen, in den nächsten, keine Ahnung, 4 oder 5 Jahren bauen wir für jedes Kind ein Fahrrad. Und entlang dieses Fahrradbaus lernen wir alles. Miteinander reden, vielleicht auch eine andere Sprache, weil anderssprachige Kinder dabei sind. wie streicht man so ein Fahrrad an, Chemie, Pi, das Rad, Erdkunde, wo fahren wir hin? Also es geht nicht mehr darum, alle Flüsse in Deutschland auswendig zu lernen. Es geht darum zu wissen, was mache ich damit?
Ja.
Und wie nutze ich diese KI in meinem Leben und wie behalte ich den Hut auf? Und wie lerne ich das?
Ja, vollkommen, vollkommen. Das habe ich immer gehört, glaube ich, in Skandinavien irgendwo, die ihr Schulsystem so umgestellt haben, so eher so projektorientiert und rund um die Projekte und Themen all die Fächer angedockt haben, wie du es gerade auch gesagt hast. Ne? Ob
das jetzt ein lass das Fächer weg, ne? Weil die Fächer sind, das ist veralteter Kram.
Nicht die Fächer, aber diese Fragen und diese Themen rund um so ein Objekt wie ein Fahrrad, ne? Und andere Sachen drumherum. Ja, und da passt dann ja KI auch wunderbar rein, ne? Weil ich meine, ja, das ist dann auch ein Werkzeug, was uns noch auf viel, viel vielfältigerer Art und vielleicht noch schnellerer Art und Weise einfach das ganze Wissen der Welt zur Verfügung stellt. Aber ja, es ist halt da. Ich muss ja nur lernen, damit umzugehen und das sozusagen auch ein Stück weit reflektiert zu tun und für die Aufgaben, für die ich jetzt halt sozusagen geschaffen bin im besten Fall, ja. Ein Stück weit brenne und in der Lage bin, ja, damit die Welt zu gestalten und besser zu machen. Also muss man es ja auch mal sagen, ja. Also das wäre ja schon schön, wenn wir es schaffen, auch mit KI und mit all dem, was die Menschen so drauf haben und natürlich die Generationen, die jetzt kommen. Ich meine, wir sind alt, älter, ne? Aber auf uns braucht keiner mehr bauen, dass wir noch 100 Jahre durchrocken. Aber die neuen Generationen, die können ja auch alles damit machen und können ja alles toll gestalten, ja. Und
ja, und dieses, also stell dir vor, eine 16-Jährige fragt die KI, erklär mir mal ganz kurz diesen oder jenen Sachverhalt zu meiner nächsten Radtour oder was weiß ich wozu. Und die KI erklärt was und die 16-Jährige sagt, oh, da ist ein Fehler drin, das habe ich anders in Erfahrung gebracht. Also das kann so nicht stimmen. Ich recherchiere jetzt mal weiter, ob das eine fehlerhafte Antwort ist, die immer kommt und ob wir das im System ändern können.
Beispielsweise. Ja.
Aber die Haltung zu haben, überhaupt das Gefühl zu haben, ich kann bei dem Ding was ändern und nicht, die KI hat aber gesagt. Und das ist das, was ich ja öfter höre. Ja, aber bei der KI die hat gesagt, ich möchte nicht von dir hören, was die KI dir gesagt hat, sondern ich möchte deine kritische Haltung dazu hören. Und das finde ich ist, das wäre für die Zukunft, das wäre ein tolles Learning. Dann muss ich, und das ist eine Riesenveränderung, wenn ich sehe, wie heute Lehramt studiert wird. Es wird studiert wie gestern und vorgestern.
Hm. Ja, ich finde das toll, was du sagst. Und ich glaube halt auch, und ich will jetzt nicht sagen, dass das alles haltungslos geworden ist. Das glaube ich nicht. Aber ich habe auch oft das Gefühl, es braucht manchmal einfach mehr Haltung, weil das ist ja auch etwas Wesentliches, was wir halt können, ja. Also auch Haltung zeigen, Haltung überhaupt für sich zu empfinden und für sich auch daran zu arbeiten, an seiner Haltung zu allen möglichen Sachverhalten. Und das ist ja ein langwieriger Prozess so. Und den jetzt ein Stück weit outzusourcen, wo wir wieder da sind, wie vorhin, so genauso, ne? Ja, kannst Idee outsourcen, aber dann wirkt sie nur, wenn sie in dir etwas bewirkt.
Mhm.
Und so ist es ja mit Haltung auch. Du kannst jetzt vielleicht die Haltung, kannst alle möglichen Fragen und Themen outsourcen, um dir Haltung zu bilden oder eine Meinung zu bilden und daraus eine Haltung zu generieren und so weiter. Aber das muss ja in dir selber entstehen. Das muss in dir selber passieren. Und das muss für dich ja auch Bedeutung haben. So, ja. Und das muss ja deine Haltung sein. Das ist ja so ein bisschen, ich meine, wir haben es ja damals, das ist eine alte Leier hier, ja. Wir haben es damals so im Punk gelernt. Ja? Da ging es ja nur um Haltung. Punk war ja eine Haltung. Das war so, es ging um Attitude, ja, Haltung zu zeigen und auch klar dagegen auch oft, ja, einfach mal zu sagen, nee, wir gehen jetzt auch bewusst und teilweise auch provokant natürlich und teilweise auch, ohne dass man das ernst genommen hat, in eine Anti-Haltung, in eine Gegenhaltung, um einfach mal zu zeigen, es geht um Haltung. Und selbst wenn ich eine Anti-Haltung einnehmen, vielleicht auch nur zum Spaß, dann beziehe ich damit ihre Position und habe eine Haltung irgendwas gegenüber. Und dadurch entsteht ja auch Konflikt und den Konflikt kannst du dann ja auch wieder verhandeln und debattieren. Und ich glaube, also mir tat das auch gut. Mir tut das, also ich bin jetzt nicht so der wahnsinnig konfliktfreudige Mensch. Ganz im Gegenteil, ich bin ein sehr harmoniesüchtiger Mensch. Und ich gehe auch Konflikten im besten Fall aus dem Weg, bin ich ganz ehrlich. Aber trotzdem weiß ich um den Wert von Haltung und Habehaltung, ja, und auch den Wert von Anti-Haltung. Also so würde ich es jetzt mal nennen, ja. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass das die nächsten Generationen nicht mehr so haben, ne? Also das glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, aber ich glaube halt schon, dass wir natürlich eben durch das, was, ja, wie wir Bildung verstehen, wie Bildung funktioniert, wie jetzt KI da sogar noch als, ja, als einfach ein sehr, sehr auch mächtiges Werkzeug, weil es augenscheinlich uns erstmal ganz viel Denken abnehmen kann, was natürlich nicht stimmt, aber es nimmt uns erstmal augenscheinlich ganz viel ab. Und dadurch sind wir im Zweifel auch dann überfordert damit, selber eine Haltung zu finden oder eine Haltung zu beziehen, weil wir eigentlich immer alles nur abgeben und immer nur irgendwie was zurückbekommen, was fertig ist. Weißt du, was ich meine? Also es ist, glaube ich, gerade auch so ein bisschen tricky.
Ist es bestimmt, weil meine Haltung bedeutet ja, weil du sagst, auch Anti-Haltung. Haltung heißt ja eigentlich auch immer in Folge eine Bereitschaft zu haben, darüber zu diskutieren, in einen Disput zu gehen, Haltung zu verteidigen. Ich
kann gerne Argumente sitzen. Ja, ja.
Ja, also Haltung verteidigen heißt argumentieren lernen, heißt Gegenargumente, heißt abwägen, heißt die eigene Position möglicherweise überdenken. Also das ist ja ein permanenter Akt irgendwie des sich in Frage stellen lassens auch. Das ist übrigens etwas, was ich deutlich sehe im Moment, dass es an den Hochschulen, es gibt viel Haltung, aber wenig Bereitschaft, sich in Frage stellen zu lassen, sondern ganz stark, dass meine Haltung ist meine Haltung. Also es wird für vieles auf die Straße gegangen, aber mit einer Vehemenz, bloß nichts daran zu ändern, nichts Kritisches zuzulassen, keinen Austausch zuzulassen. Es mag vielleicht auch ein Zeichen von Unsicherheit sein, so festzuhalten an der Haltung.
Nur Meinung und nicht Haltung.
Ja. Kann auch sein, aber ich meine, was, wenn nicht eine Hochschule, ist der Ort des Verhandelns,
ja,
von Meinungen und Haltungen. Absolut. Und das ist es aber im Moment nicht. Also das ist wirklich so ein bisschen, nicht überall, also ich kann jetzt nicht für alle sprechen, es ist nicht immer einfach.
Und da bringe ich jetzt nochmal die KI ins Spiel. Das wird ja auch gerade viel diskutiert und tatsächlich auch viel hinterfragt, ne? Also die KI hilft uns jetzt auch nicht darin, stärker zu werden im Haltung zeigen oder Kritik zu äußern und so weiter, weil die KI uns ja immer wohlwollend antwortet. Ne? Das ist ja immer wohl formuliert, freundlich, ach, kann ich dir doch helfen und hier und das ist ja immer, weil natürlich das Ganze natürlich systemisch in Anführungsstrichen wirtschaftlich ausgelegt ist, dass das den Leuten gefällt, sie es möglichst oft nutzen, sich verstanden fühlen und damit natürlich Geld generieren. So, das ist natürlich vollkommen klar. Aber das heißt, die KI widerspricht ja nicht.
Nee.
Ne? Und die KI nimmt auch keine Haltung ein, sondern sie antwortet halt so. Und das auf eine wohlwollende, wohlformulierte Art und Weise und so weiter.
Weil sie auch nur eine KI ist.
Ja, genau. Weil sie letztendlich nur eine KI ist und weil du mit dieser, sage ich mal, mit dieser Art und Weise, wie die KI funktioniert, höchstwahrscheinlich wirtschaftlich besser funktionierst, als wenn sie immer nur dich kritisiert. Du willst ja nicht mit einer Technologie interagieren, die dich ständig kritisiert. Da hat ja keiner Bock drauf. Dann sagst du auch, ey, ich schalte dich ab. Wenn du mich hier ständig kritisierst, habe ich keinen Bock mehr. Ist ja auch wahrscheinlich erstmal eine Folge. Und das passiert halt nicht. Aber dadurch verlernen wir ja trotzdem auch wieder was. Wir verlernen ja dann, ich will nicht sagen, dass man sich jetzt mit einer Technologie grundsätzlich streiten sollte, ja, aber dieses, es als Tool zu begreifen, zu sagen, es ist einfach nur ein Werkzeug, es muss auch nicht immer funktionieren, es darf auch mal einfach nicht das richtige Werkzeug sein. Oder dieses grundsätzlich auch kritisch irgendwas gegenüberstehen, wäre ja höchstwahrscheinlich leichter und würden wir besser lernen, wenn wir dann auch mal, ne, durch diese Art Technologie kritisieren. Also mich gerade ein bisschen verrannt, aber du weißt, was ich meine.
Und ich würde vielleicht nur, um das klar zu machen, nochmal da auch trennen zwischen, ich will mich von der KI nicht kritisieren lassen, Kritik doch, weil Kritik beruht immer auf Kriterien, ich will mich nicht bewerten lassen.
Ja.
Ne? Also bewerten so, was sind das für eine Scheißfrage oder dummes Zeug oder so.
Das wäre mal geil.
Ja.
Nur noch einmal so eine banale Frage stellst.
Ja, stelle ich mich ab.
Lass ich dir ein neues Schloss einbauen,
ja,
in deiner Haustür. über meinen Agent. Ja. Ja, toll. Also ich glaube, wir haben jetzt ganz viel. Lass mal kurz noch einen ganz kurzen letzten Blick. Aber das passt. Also fände ich total spannend, total inspirierend. Ich nehme ganz viel mit.
Ja.
Unter anderem das Wirtstier, das lässt mich jetzt nicht mehr los. Das ist irgendwie aus jedem Podcast bleibt so ein Wort zurück. Jetzt ist es Wirtstier.
Super.
Aber trotzdem mal die letzte Frage jetzt. Ich meine, du bist jetzt keine KI-Expertin, aber du beschäftigst dich damit zwangsläufig. Du weißt, was es ist, du weißt, was das kann, du weißt, was auf der Welt passiert und so weiter. Wie geht das denn weiter? Also, wenn man jetzt, ne, so dieses Imagine all the agents, so ein bisschen in die Zukunft, ne, wir tauchen ein in das Zeitalter von KI, wir sind höchstwahrscheinlich schon voll drin. Wir werden immer mehr zu einer multi-intelligenten Welt mit Menschen, Tieren und Hardware, Objekten, die zumindest so tun, als ob. Was passiert da weiter? Bist du da hoffnungsvoll? Bist du dem erstmal offen gegenüber? Oder sagst du, ja, doof, ne? Ist mal wieder so ein Ding aus der Box raus. Pandoras Kiste wieder offen.
Nee, das nicht. Also ich glaube, so ein das nennt man ja auch Kulturpessimismus. Also man kann immer Themen diskutieren und da sich das, was wir auch getan haben, überlegen, wo sind Anknüpfungspunkte, wo müssen wir wach bleiben, wo müssen wir darüber nachdenken. Und es ist, solange ich lebe, wird es für mich eine Aufgabe zu sein, das Mantra zu wiederholen, wir haben es erfunden. Was mit allen Folgen, ne, dass es mich einfach auch in die Position bringt, zu sagen, ich bin verantwortlich mit für den Kram. Also ich habe eine Verantwortung, dass es da ist. Und die muss ich im Rahmen meiner Möglichkeiten, muss ich diese Verantwortung ausleben. Und dann bin ich eigentlich guter Dinge und guter Hoffnung, weil ich felsenfest glaube, dass es mehr von uns oder mehr Menschen gibt, die was Gutes, was Schönes, was Zufriedenstellendes wollen und auch, sagen wir mal, in einem Gleichmaß und einem Gefälle, was einen übertriebenen Macht und Hunger und eine Gier auch so ein bisschen außen vor lässt. Wir werden schon das Beste daraus machen. Und es wird wahnsinnig spannend sein. Ich überlege mir ganz oft, warum kann ich nicht in 200 Jahren wiederkommen?
Kannst du ja vielleicht.
Vielleicht holt man mich dann zurück.
Du kannst es dir vorstellen.
Ja.
Ja. Ja. Was wäre, wenn ich in 200 Jahren wiederkäme? Das geht. Das ist ja, wie gesagt,
ziemlich einfach zu sehen, weil ich glaube, da kommt so viel Unvorstellbares auf uns zu. Das ist genau so, wie ich wahnsinnig gerne mal zurückreisen würde. Und als etwas Unmögliche für einen Moment das Bewusstsein eines Menschen von vor 50 Jahren und vor 500 Jahren und vor 2000 Jahren und deren Vorstellungskraft, um mir bewusst zu werden, dass ich keine Idee habe, wie die Zukunft aussieht.
Ja, das ist schön, ja. Das ist schön, das finde ich toll. Und was ich auch schön finde, ist nochmal dieses Thema, wir haben es erschaffen, wir sind dieses Wir, ne? Das finde ich halt auch gut, ja, und irgendwie das sehe ich ja auch so. Ich meine, wir als Gemeinschaft, als Menschheit, ja, wir haben diese Technologie erschaffen. Natürlich nicht ich persönlich, aber wir alle, ja, so Stück für Stück, Schritt für Schritt, Brain für Brain, Idee für Idee,
ja,
haben das erschaffen, was heute da ist. So,
jeder, der es nutzt, leistet einen Beitrag zur Erschaffung. So, ja, ist es.
Und dann zu sagen, und das finde ich das Schöne, was du, wie du es gesagt hast, dann sind wir auch dafür verantwortlich. Ja, und nicht Einzelne.
Ja.
Natürlich gibt es immer irgendwen, der mehr Verantwortung hat oder der für gewisse Dinge die Hoheit hat und dann wieder jemand für andere Dinge. Und in Summe haben wir es uns geteilt. Ja, so. Und das finde ich schön, weil das letztendlich Mut macht und aber auch, ja, auch Aufgabe ist. Das ist letztendlich auch dann unsere Aufgabe, zu sagen, ja, komm, das ist jetzt halt da. Und eben genau dieser Kulturpessimismus oder uns jetzt in irgendwelche Erdlöcher eingraben, das wird es nicht lösen, sondern lösen wird, dass wir uns auf unsere menschlichen Stärken besinnen,
ja,
im besten Fall systemisch besinnen können und es lernen um damit bestmöglich die Zukunft zu bauen. Und dafür müssen wir es uns vorstellen und brauchen die Ideen.
Ja.
Und damit haben wir alles zusammengeknüpft, was ich zu Anfang in dieses Viereck geworfen habe.
Super, wir haben aus dem Quadrat einen Kreis gemacht.
Wir haben einen Kreis gemacht, aber wir haben etliche I-Worte außen vor gelassen fürs nächste Mal.
Auf jeden Fall.
Sabine, war ganz toll.
Fand ich auch. Großartiger Mittag. Ich gehe beschwingt nach Hause.